Laufe jetzt quasi. Ich laufe aber nicht weg, ich habe nur meinen Schreibtisch runtergefahren.
Sehr gut. Hast du nicht gerade erst hochgefahren, deinen Schreibtisch?
Ich hab ihn hochgefahren, als wir angefangen haben zu reden, aber mein Bester ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich stelle mich jetzt wieder hin.
Okay, ich verstehe.
Ich bin noch nicht der Langsteher.
Ich habe das Gefühl, wir hatten heute wahrscheinlich Geburtstag oder sowas. Aber ich glaube, wir haben es. Ich habe jetzt auch keine Melodie dabei, aber.
Wir hätten heute Geburtstag. Oh, stimmt. 15. April.
Könnte irgendwie in der Region liegen, unsere Podcast-Geschichte von 2017 aus.
War das nicht 10. oder sowas?
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall 2017, April.
Das ist richtig. Das ist verrückt. Verrückt. Gut, also schon wieder was zu feiern. Ach ja. Wie hast denn du unseren Geburtstag verbracht heute?
Ich war heute auf Probefahrt, wie angekündigt, mit dem zweiten Elektroauto. Diese Woche sollte eine Entscheidung fallen. Also ich bin guter Dinge. Lief ein bisschen blöd auch, weil ich habe jetzt den neuen ENIAC Probe gefahren. Ich glaube, das habe ich erzählt. Und dann habe ich mir ein Angebot machen lassen von der. Und dann habe ich gesagt, ich möchte den IONIQ 6 Probe fahren. Dann habe ich den Termin ausgemacht, dann hatte ich aber einen Dreh. Dann musste ich diese Probefahrt absagen. Relativ spontan. Dann hat er mir nicht geantwortet. Dann dachte ich, okay, der von Hyundai ist jetzt sauer auf mich, weil ich die Probefahrt so spontan abgesagt habe.
Ja.
Dann dachte ich mir, okay, dann habe ich geschmollt und habe mir gedacht, okay, dann. Ich hasse sowieso Autoverkäufer und Autoverkäuferinnen, weil es boundet nicht zwischen uns.
No offense, aber die Beziehung ist, die kriselt.
Ja, also ich hasse alle, also ich mag euch als Menschen wahrscheinlich, aber Autoverkäufer habe ich Probleme. Und ich habe das Gefühl, die wollen mich immer verarschen oder so. Na gut, auf jeden Fall habe ich dann keine Antwort mehr bekommen. Dann habe ich gesagt, okay, dann will man mir wohl kein Auto verkaufen. Dann lasse ich es halt einfach. Ich habe Interesse gezeigt, man meldet sich nicht bei mir. Dann habe ich meiner Skoda-Frau geschrieben, hey, also Probefahrt hat nicht funktioniert, die wollen keine Autos verkaufen, die melden sich nicht. Dann denke ich, machen wir beide gemeinsame Sache. Und die hat sich natürlich schon gefreut, dass er jetzt wahrscheinlich einen Leasingvertrag macht. Und dann dann soll ich ihr noch Unterlagen schicken für die Leasingvereinbarung und so weiter, Personalausweis, Gewerbeschein und so weiter. Und dann hat mir das, eine Stunde später hat mir dann das Auto ausgeschrieben. Von Hyundai. Und dann dachte ich, ach komm.
Als hätten sie den Braten gerochen.
Ja, es war echt so. Und auf jeden Fall habe ich dann der noch nicht geantwortet mit meinem Personalausweis und meinem Gewerbeschein, sondern erstmal ihm und habe dann jetzt für heute eine Probefahrt ausgemacht und habe ihr geschrieben, ich bin jetzt im Urlaub eine Woche. Ich kann das erst nächste Woche schicken also der Skoda-Frau. Ich kann die Unterlagen erst nächste Woche schicken für den Vertrag. Bin jetzt im Urlaub. Ich bin nicht im Urlaub, aber ich bin jetzt heute, ich habe mir Zeit verschafft eine Woche, bin heute jetzt Montag den IONIQ 6 Probe gefahren.
Ja.
Hab mich nochmal mit ihm zusammengesetzt, warte jetzt auf mein Angebot von Hyundai. Guck mal, wo wir da landen, ob ich vielleicht ein bisschen mehr drin haben möchte, ob ich ein bisschen weniger drin haben möchte. Und dann denke ich, komm ich diese Woche zu einem Leasingvertrag. Und ich bin gerade, also wenn das preislich in der Region landen wird, wo ich momentan vermute, dann werde ich vermutlich diese Woche einen Leasingvertrag abschließen, einen neuen. Und ich denke, es wird der IONIQ 6. und werde dann meiner lieben Skoda-Frau schreiben müssen, dass ich doch die Möglichkeit hatte, dieses Autoprobe zu fahren, das andere, und ich mich entschieden habe, doch trotz Zusage mündlich oder schriftlich per E-Mail jetzt das andere Auto nehmen werde. Das wird sie wahrscheinlich nicht so, wird ihr nicht so gefallen. War halt blöd, weil das gerade so eine Stunde. Es war gerade so eine Stunde, ich habe ihr geantwortet und dann kam die andere E-Mail doch.
Ja, was willst du machen?
Kann man erklären und dann wird sie das bestimmt auch. Die wird damit klarkommen.
Bestimmt auch, ja.
Genau.
Herrlich.
Also tolles Auto, der IONIQ 6. Hauptfazit von jetzt gerade eben aktuell akut. Das Auto lügt dich nicht an. Also das Ding hat eine super Aerodynamik. Ist super flach, hat fast denselben Aerodynamikwert wie die S-Klasse. Die ja echt gut dabei sind. Also ein super aerodynamischer Wert und das merkst du auch beim Fahren. Ich bin dann mit jemandem noch eine Probe, also ich habe noch jemanden mitgenommen, bin mit der Person 10 Minuten Probe gefahren. Wir sind nicht bergrunter, nicht berghoch, wir sind eher so flach gefahren, 10 Minuten lang. Und wir haben 1 Kilometer dazu bekommen. Und also in der Reichweite und das auch dann, ich bin dann irgendwie von da, wo mein Büro ist, in der Agentur, also irgendwo die Böblinger Ecke. Und dann meine Freundin arbeitet zwischen Pforzheim und Karlsruhe, sage ich mal so, die Ecke. Und da bin ich dann noch hingefahren Und ich habe halt 10% für diese Strecke gebraucht. Das war fast eine Stunde Fahrt. Ich bin Autobahn, mit 190 bin ich gefahren, teilweise, weil das krass. Auto kann auch schneller fahren als der ENIAC, nämlich 30 km/h. Und habe 10% verloren und denke mir so, Alter, was für geile Werte. Einfach, weil es halt auch so aerodynamisch ist und wahrscheinlich auch so effizienter irgendwie. Und ich hätte wahrscheinlich mit meinem Auto 30%, 35% wahrscheinlich verloren.
Krass.
Aktuell. Von daher, dass es super cool, super nervig ist in dem neuen Auto, dass es CarPlay nur per Kabel geht, Apple CarPlay. Der Anschluss.
Da hätte ich ein Produkt, worüber ich dem letzten ein UGC.
Ja, das ist alles Murks. Das ist alles Murks. Diese ganzen Adapter-Dongle, Wireless-Geschichten, die. Ja, bestimmt ein tolles Produkt, aber ich kenne die.
Ich war tatsächlich überrascht. Ich habe ja selber kein Apple CarPlay. Ja. Und ich war überrascht, was man damit mittlerweile alles machen kann, wenn man ein neues Auto hat. Vor allem, man kriegt alles direkt auf das Autodisplay gespielt. So, ne? Also mein Auto von 15 und von 12, das hat, also das eine hat so Monochrom-Display, so orange-schwarz. Ja. Und das andere hat schon Touch und alles, aber halt alt. So. Da musst du wirklich noch pressen, damit das Touch funktioniert. Ja, und dann hatte ich einen neuen Golf für das eine UGC-Video, was ich gemacht habe. Habe ich extra gemietet so. Das war nett, war nett.
Ja, da geht einiges. Also da können die Hersteller, wenn sie halt scheiß Software machen, kann man es halt damit, kann man sagen, es ist mir egal, was die für eine Software bauen, weil ich habe sowieso, ich lebe sowieso in meinem Apple CarPlay oder meinem Android Auto. Das habe ich bei meinem Skoda ja ganz oft. Also ich benutze kaum, außer das Radio, kaum Dinge von Skoda in dieser Software. Ich lebe meistens im CarPlay einfach. Also super luxuriös. Ich hatte halt die Vollausstattung mit Sitzbelüftung. Das war ziemlich nice, Sitzbelüftung.
Krass.
Das habe ich sehr gefeiert. Ich habe so viele Eindrücke heute gesammelt, ich weiß es gar nicht mehr. Also, es ist ein tolles Auto. Halt sehr viel Technik zum Kleingeld.
Ja.
Also zum verhältnismäßig Kleingeld. Also im Vergleich zu jetzt anderen, so Sachen wie jetzt diese Sitzbelüftung alleine. Dass ich hatte diese virtuellen Spiegel, also Kameraspiegel, wo innen drin Monitore waren, wo du dann das Kamerabild, das Spiegelbild durch Kameramonitore gesehen hast. So.
Ja.
Türgriffe, die ausfahren, die einfahren, während das Auto fährt. Solche Sachen, irgendwie Sitzmassage hatte ich, ja, ist alles drin. Und das ist halt vergleichsweise, das kriegst du halt in so einer S-Klasse. Es gibt sogar Knöpfe hinten auf der Beifahrerseite, dass der, wo hinten hinter dem Beifahrer sitzt, den Sitz vom Beifahrer nach vorne machen kann, damit er sich mehr Platz für seine eigenen Beine beschaffen kann.
Ist halt doof, wenn du das während der Fahrt machst. So, ne?
Ja, wenn da halt, klar, darf halt niemand drauf sitzen, sonst geht die Funktion auch, glaube ich, nicht. Aber sonst hast du halt hinten Knöpfe, wo du halt dann den vorderen Sitz verstellen kannst, damit du mehr Platz hast. Das sind halt Sachen, die kenne ich aus einer S-Klasse und das gibt's halt da in so einem asiatischen Auto. Ja. Und dann halt in dem Vergleich halt deutlich günstiger.
Ja, natürlich.
Und dementsprechend schaue ich mir das jetzt mal an, was das kostet. Aber ich denke, ich tendiere dazu, dann Geld zu sparen, nicht die Vollausstattung zu nehmen, aber dann deutlich günstiger zu sein als mit diesem Skoda dann am Ende des Tages.
Ja, klar.
Ja, genau. Also ich habe einen guten, positiven Eindruck gesammelt heute von dieser Probefahrt.
Nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht. Bin ja gespannt, was du berichtest, welches Auto es geworden ist.
Ja, also wir werden es Ende der Woche wissen, ihr dann in der nächsten Folge wahrscheinlich. Aber bevor wir zur nächsten Folge kommen, müssen wir mit dieser anfangen, oder?
So ist das.
Also dann machen wir das doch.
Hallihallöchen zu 154 von Z-Funk 5.
154. Ah, krass. Ja, aber schöne Zahlen. Wir haben es ja schon gesagt, wahrscheinlich, also wir haben aber nicht nachgezählt, welcher Geburtstag es wäre, der 8., oder?
Ja, 2017 bis 2024 ist 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ja, der siebte. Also da kann man mal auch drüber hinweggehen über den siebten, das ist schon in Ordnung.
Wir machen dann wieder ein großes Jubiläum nächstes Jahr.
Genau.
Gut, schön, dass ihr da seid. Wir haben, wie so oft natürlich, Zuschaueranfragen und auch dieses Mal wieder eine Zuschaueranfrage bekommen, die wir natürlich beantworten möchten an dieser Stelle. Ich versuche mal ganz parallel dazu, das aufzumachen. Ich habe nämlich gesehen, wir haben ihm leider auch noch gar nicht geantwortet auf seine Nachricht.
Dann wollen wir uns dafür Zeit nehmen und deswegen haben wir das jetzt direkt in den Podcast eingebaut.
Ganz genau. Und zwar der Stefan. Und
die ist noch, genau, und die ist noch gar nicht so alt, wenn ich das richtig
sehe. Der liebe Stefan schreibt, moin, ich höre seit ein paar Wochen euren Podcast, ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Ihr redet über UGC-Aufträge, aber was bedeutet denn UGC? Also was macht man da genau? Und der Simon, der macht da mehr als ich, also alles, weil ich mache es gar nicht. Aber der Simon macht da sehr
das
viel.
Das lässt sich ändern.
Erklär uns doch mal, was hat es mit UGC auf sich und ja, was macht man da so?
Ja, UGC kann man ein bisschen vergleichen mit einem Testimonial. Das heißt, Testimonial ist ja im Prinzip, wenn ich meinen Kunden darum bitte, ein Video aufzunehmen, wie toll er meine Dienstleistung fand und das dann bei mir auf die Website packen kann. Das ist, sage ich mal, in der Filmproduktion wahrscheinlich der geläufigere Begriff, Testimonial. Oder so Referenzfilme, was wir ja auch schon gemacht haben für Gebäudeautomation und Zahnarztpraxismanagement-Software. Das ist auch so ein Puppenstuben-Sofa-Kissen-Wort. Zahnarztmanagement, nee, Zahnarztpraxismanagement-Software. Wie dem auch sei. Genau, und UGC ist im Prinzip das, was man auf Social Media sehr häufig sieht. Da geht es um User-Generated Content. Das heißt, Leute, die ein Produkt genutzt haben, die erstellen Content, um dieses Produkt zu bewerben. Und im Ursprung war das auch mal wirklich sehr authentisch und sage ich mal, wirklich die Nutzer, die das getestet haben und so weiter. Heutzutage muss man sagen, das sind einfach Werbeanzeigen, die man da produziert aus einer Ich-Perspektive und man nutzt das Ganze als Social Ad. Wenn ich jetzt als Creator UGC mache, sieht es folgendermaßen aus. Ich bekomme eine Anfrage von irgendeinem Unternehmen oder einer Brand, die mit mir eine Dienstleistung oder ein Produkt bewerben wollen. Wir einigen uns auf die Konditionen. Es gibt ein Briefing zum Produkt. Ich bekomme das Produkt zugeschickt oder Zugang zu der Dienstleistung. Kann es dann natürlich auch ein bisschen austesten, aber im Endeffekt mache ich ein Werbevideo für die. Ja, ich spreche in der Ich-Perspektive als einer, der das ausprobiert hat und tue dann aber in der Regel einfach die Features vorstellen. Ja. Das ist auch eine Sache, worauf ich in der Regel achte, dass ich jetzt nicht so wirklich daher gaukle, was ich alles mit diesem Produkt toll erlebt habe und so weiter, sondern ich einfach auf die Features eingehe, weil da kommt man sonst schnell in so eine werbliche Grauzone, dass man was vorgaukelt, was nicht ist. Das aber nur als Side-Fact. Im Prinzip ist es ein Video, in der Regel mit dem Handy gefilmt, ja, also auch gar nicht aufwendig gefilmt mit großem Kamera- oder Lichtsetup, gibt es zwar auch, aber sehr selten. Meistens sind es Smartphone-Videos, die mit verschiedenen Perspektiven gefilmt werden, wo man vor der Kamera steht, das Produkt mal hochhält, irgendwann das Produkt in Anwendung zeigt, dann ein bisschen Untertitel drunter klatscht, Musik tatsächlich meistens gar nicht. Und dann wird es als Werbeanzeige auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook von den Brands genutzt. Genau, das ist zurzeit ein sehr beliebtes Werbemittel von Unternehmen. Gibt es Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben? Gibt es Creator, die sich darauf spezialisiert haben? Bei mir ist es einer von drei Geschäftsbereichen.
Schreibt uns doch mal gerne eine Nachricht oder in die Kommentare, ob ihr den Simon schon mal vielleicht auch auf eurer For You-Page irgendwo gesehen habt, denn mir ist das unabhängig davon, also wir kennen uns natürlich, wir haben uns auch gegenseitig, folgen wir uns auf unseren Profilen, aber die Firmen laden ja Simons Videos dann bei sich hoch und werben ja damit.
Genau.
Und trotzdem habe ich es ganz oft, dass ich dann Werbung sehe auf TikTok zum Beispiel, wo dann der Simon vor der Kamera steht. Also da ist eigentlich keine physische Verknüpfung da, aber ich krieg's trotzdem ausgespielt. Und das finde ich dann so spannend. Und vielleicht habt ihr den Simon ja auch schon mal gesehen.
Ja, genau. Das ist nämlich noch ein wichtiger Punkt, den du erwähnst. Ich als UGC-Creator lade die Sachen nicht bei mir selber hoch. Das heißt, ich brauche eigentlich gar keine Follower, sondern die Brands laden es bei sich selber als Werbeanzeige hoch. Ja. Und tatsächlich, ich werde häufiger mal angesprochen, was ich denn da schon wieder verkaufe. Beziehungsweise, die Leute wissen manchmal nicht, ob ich das wirklich selber verkaufe oder ob das jetzt eine Werbeanzeige ist, weil ich halt doch die ein oder andere unternehmerische Tätigkeit habe. Und dann fragen sie mal, hä, machst du das jetzt oder wie ist das und dies, das? Und ich wurde auch schon mal gefragt, ob das Produkt wirklich cool ist. Ich habe dich da demnächst gesehen, ist es wirklich gut und so? Ja.
Ja.
Genau, und es ist tatsächlich sehr lukrativ. Also wer sich vor der Kamera wohlfühlt und noch so ein bisschen flexibles Nebeneinkommen haben möchte, man kann das auch Vollzeit machen, ist gar kein Problem, wenn man sich entsprechend verkaufen kann. Aber mein Schwager macht das zum Beispiel auch und der hat sich da ein schönes Nebeneinkommen monatlich aufgebaut.
Ja, also heutzutage kann man relativ viel machen, ohne dass man andere Leute abziehen muss. Da kann man auch ganz, ganz.
Definitiv. Und es ist voll digital. Super entspannt, wenig Invest notwendig, um das zu starten.
Klingt ja ganz danach, irgendwo hinauszuwandern und dann von überall aus Geld verdienen zu können.
kannst du theoretisch, wenn du dich darauf spezialisierst, dass du keine haptischen Produkte vorstellst.
Weil die das nicht ins Ausland verschicken. Gern.
Selten, ja. Sagen wir es mal so. Selten, ja.
Verstehe.
Genau, weil das natürlich immense Kosten sind. Aber ich muss sagen, bei mir ist so 50-50 an Produkten, die ich geschickt bekomme und Produkte, die jetzt quasi ich nicht physisch habe, weil es einfach Dienstleistungen oder sowas sind.
Ja. Ja. Genau. Guti, also dann kommen wir doch zu unseren aktuellen Themen.
Richtig.
Ich beginne mal mit einem kleineren Teil. Ich habe nicht ganz so viel, du hast wahrscheinlich schon etwas ausschweifender werden, was ja völlig fair ist. Du warst, du warst ja auch unterwegs. Bei mir ging auch gar nicht so viel. Ich war ja auf diesem Doku-Projekt. Ich war ja da relativ schnell angefragt und dann war das Projekt auch schon direkt vor der Tür gestanden und jetzt sind wir mittlerweile auch schon abgedreht. Ich war bei dieser CDF-Doku-Serie dabei, wo wir einen Piloten jetzt mal gedreht haben. Hm. War jetzt die erste Folge, es geht um Umweltverbrechen. So. Und genau in dieser Doku-Reihe wird halt in jeder Folge in 30 Minuten irgendein Umweltverbrechen, das in Deutschland stattgefunden hat, halt thematisiert. Und wir haben jetzt mit einer grundwasserverseuchten Region, also in einer grundwasserverseuchten Region gedreht. Und die Produktionsfirma kam aus Berlin und die sind auf mich aufmerksam geworden, weil sie mein Profil im Netz gefunden haben bei der Datenbank der Filmkommission. Region Stuttgart oder Baden-Württemberg. Und die haben einen Local gesucht, der hier Leute kennt, der auch die Sprache der Menschen hier spricht. Das habe ich ja ganz oft als Motivaufnahme leider gehabt, dass man mich gebucht hat, weil ich einerseits wohl gute Arbeit mache, aber auch, weil ich halt die Sprache der Leute hier spreche. Weil das ist halt natürlich ganz wichtig, wenn man dann, ich war als Aufnahmeleiter dann am Dreh jetzt hier dabei. Ich war als Drohnen-Operator auch parallel, also ich bin auch Drohne geflogen, wenn wir das die Notwendigkeit gehabt haben. Und als Queen Consultant war ich eben tätig vorm Projekt, also vorm Start in der Vorproduktion, in der Recherche. Ja. Wie arbeiten wir nachhaltig? Dann am Dreh habe ich geguckt, dass wir unsere Regeln einhalten und mache jetzt gerade noch die Abwicklung, also die Beweisführung oder Nachweisführung, die CO2-Ist-Bilanz, also wie viel CO2 haben wir tatsächlich ausgestoßen und die ganzen Berichte, die das CDF braucht und haben möchte, damit sie nachvollziehen können, dass wir nachhaltig gearbeitet haben. So,
ja.
Muss man heutzutage alles beweisen. Und der Dreh war super cool. Das waren 5 Drehtage. Wir hatten als noch ein zweiter Local war dabei, der Hüsse. Der Hüssein, den kennen wir auch von der SAE, der hat Audio Engineering studiert und mit dem arbeite ich so auch recht viel und den habe ich empfohlen für als Sound Guy bei uns und der hat den Ton gemacht und dann hatten wir einen Kameramann aus Berlin, wir hatten einen Regisseur bzw. einen Journalisten, der sich mit dem Thema, der das Thema aufgearbeitet hat aus Leipzig, wir hatten einen Kameraassistenten aus Berlin dabei, genau, so war das 5er-Team und von der Bildgestaltung her, also wir haben auf einer Red Komodo gedreht, glaube ich. Es war eine Red Komodo. Und der Stil, den wir etablieren möchten beim ZDF mit diesem neuen Format, ist eben sehr cineastisch. Also sehr cineastische Bilder. Also so,
Edeldoku.
Genau, schon so in Richtung Netflix-Doku. Wir haben mit Anamorphoten gedreht. Ja.
Oh, wow.
also wir hatten wirklich den Kameramann, der dann mal auf dem Gimbal, mal auf so einem wie so ein Sack, also so eine Bauchtasche, ja. So ein dickerer Sack, ja. So einen Bag und da hatte die Kamera dann aufgelegt oft und so.
Ja.
Wir haben mit Haze gearbeitet, um so einen Nebel-Look, wie bei der Nawalny-Doku irgendwie Licht und dann Nebel und sowas im Raum hinzukriegen. Also es war sehr bildgestalterisch so aufgezogen. Das war sehr spannend und eben dann mit Kameraassistenten, der halt die ganze Zeit mit seiner Schärfe rumgelaufen ist, mit seiner Arri-Funkschärfe. Und dann die ganze Zeit Schärfe gezogen hat. War auch sehr spannend, weil das ein sehr erfahrener Kameraassistent war. Also First AC, der hat in Berlin dreht er so quasi alles. Also für alle großen Produktionen ist er irgendwie dabei. Also sehr spannend, was der so alles erzählt hat an Erfahrungen. Ist auch ein bisschen älter schon gewesen als ich jetzt. War super spannend. Mir fiel dann erstmal so während der Produktion eigentlich auf, was wir hier so genau machen, dass wir ja eigentlich schon auch wirklich so, also wir haben investigativ gemacht. Und das fiel mir dann so irgendwann mal bei so einem Interview auf, so dass wir halt am Anfang sehr nett sind, also was die Fragen angehen, und dann werden wir halt sehr spitz.
Ungemütlich.
Genau, und daraus hat sich dann auch ergeben, dass wir möglichst am Anfang alles gedreht haben, was wir gebraucht haben, und das Interview immer ganz am Ende, dass wir dann nur noch packen müssen und gehen können ganz schnell.
Ja, ja, klar.
Nicht, weil wir unfair sind oder sowas, aber wir müssen natürlich, also wir wollen ja, dieses Thema so ein bisschen aufdecken auch. Also juristisch läuft so ein bisschen ins Leere. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, in dieser Doku alle mal zusammenzukriegen. Und wir hatten auch, bis auf einen Teil hatten wir jetzt eigentlich alle in dieser Doku interviewt. Auch den mutmaßlichen Verursacher, also dem das vorgeworfen wird, das Umweltverbrechen begangen zu haben, der hat zugesagt, mit dem haben wir gemacht, und im Nachgang hat er dann noch einen juristischen Vertreter dabei, der hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie das hier läuft, dann hätte er nicht zugesagt. Nicht, weil wir böse waren oder falsche Fragen gestellt haben, sondern weil wir halt nachgefragt haben, ob er sich einer Schuld bewusst ist, ne? Einfach so, weil wir einfach Fragen gestellt haben, und da wurde immer drauf geantwortet, und eventuell man hat auch die Chance, auf Fragen nicht zu antworten, aber wenn ich halt dann antworte auf eine Frage, dann muss ich damit rechnen, dass es in den Film geschnitten wird.
Ja, klar.
Und dann kann ich nicht danach sagen, ja, das hätte ich lieber nicht gesagt, können wir das rausnehmen? Ja, wahrscheinlich nicht, weil das ist wichtig für den Film und so, ne?
Ja.
Und es war eine super Erfahrung, einfach mal so ein Format zu machen, weil das war, ich bin dann irgendwann auch Papierfabriken abgeflogen, so, und weil die ja auch ein wichtiger Teil des ganzen Spiels, und ich kann mir vorstellen, dass die das auch nicht so gut finden, dass wir da über dieses Thema eine Doku machen. Und ich war da echt so ein bisschen paranoid. Ich wurde dann auch so alleine losgeschickt, so, ja, Johannes, wir drehen da noch was, aber fahr du doch einfach mal nur die Papierfabriken Drohnenshots machen. Aber ich hatte dann schon so ein bisschen Angst, dass da gleich die Papiermafia
für mich steht. Herrlich. Ja, klar.
Ja, genau. Nee, aber war eine super Erfahrung, war eine super coole Zeit, war ein gutes Team. Und ich hoffe, daraus resultierend, auch wenn ich jetzt local war und die anderen Folgen, die in diesem Format von diesen Umweltverbrechen, wenn die dann in anderen Teilen des Landes stattfinden, dass sie vielleicht trotzdem das Team zusammenlassen, weil das halt gut funktioniert hat für alle, dann wären da noch ein paar mehr Folgen dabei. Also ich fand's cool. Was ich aber auch gemerkt habe, dass ich diesen Stil von Produktion, ich komme mittlerweile damit besser klar, aber ganz am Anfang, ich komme halt vom Spielfilm, und da ist halt sehr viel geplant.
Ja.
Und ich habe dann so, ich versuche das alles zu planen und zusammenzuhalten, und dann kommt unser Regisseur oder Journalist und sagt dann, ich habe heute dann nochmal mit jemandem telefoniert, wir schieben da noch was ein, wir drehen da noch was und hier noch was und da gibt es eine Änderung und wir machen spontan das noch. Und ich denke mir so, Alter, wir haben doch hier einen Plan, Mann. Wir müssen doch irgendwie hinkriegen mit unserem Plan. Und ich bin da nicht ganz so flexibel gewesen am Anfang, vielleicht.
Ja, es ist auch schwierig, also Doku zu drehen, ja.
Weil dann auch, ich hab da die Verantwortung, sehe ich so, dass das Team ja auch jetzt nicht jeden Tag 10 Stunden machen will, sondern dass wir halt unsere Zeiten irgendwie einhalten und halt nicht früh um 5:30 anfangen und dann bis um 20 Uhr machen. Das sehe ich halt in meiner Funktion als Produktioner dann, weil niemand von Berlin war dabei, sondern ich war halt das Sprachrohr für Berlin. So.
Ja, klar.
Und dann, ich möchte auch, dass die Leute Bock haben und versuche dann zu sagen, wir machen jetzt Feierabend, wir packen jetzt zusammen, wir haben aus meiner Sicht alles und wir können jetzt nicht schon wieder 2 Stunden länger machen.
Ja.
Also da lerne ich auch noch, dass ich da einfach flexibler werden muss und entspannter.
Aber das zeigt ja auch, sage ich mal, nur weil man einmal eine Produktion gemacht hat, heißt es nicht, dass man die ganze Branche erfasst hat. Ja, und das finde ich ja immer so spannend, und auch das, was wir uns gegenseitig immer sagen, so ey, wir sind noch so jung, es gibt noch so viele Sachen, die wir noch nie ausprobiert haben, die wir noch nie gemacht haben, und wir können eigentlich noch so viel lernen. Und das ist wieder so ein wunderschönes Beispiel dafür, so ja klar, also überall gibt es neue Sachen, rede dir ja nicht ein, du wüsstest schon alles.
Ja, ganz genau. Naja, und da mache ich jetzt noch, wie gesagt, die Abwicklung, was Screen angeht, Nachhaltigkeit angeht. Und dann war ich noch bei einem kleinen Minidreh, Spatenstich von einem neuen Umspannwerk mit Frankie. Da haben wir die Besonderheit gehabt, dass wir einerseits das Event, wieder einen Eventfilm gemacht haben. Wir mussten aber auch, der Spatenstich war in einem Bereich, wo nicht die Leute nicht hin sollten oder hin konnten.
Okay.
Und dann war das Festzelt, wo der Festtag stattfand, und an dem Ort, wo der Spatenstich dann stattgefunden hat, haben wir eine Kamera aufgestellt und haben das in das Festzelt rein übertragen.
Ah, cool.
Das heißt, die Leute mussten auch nicht in den Regen, sondern die konnten drin im Festzelt sitzen bleiben. Da war eine Blaskapelle und währenddessen haben dann draußen der Spatenstich stattgefunden und das war nur Bild ohne Ton und dann haben wir quasi das richtig groß auf die LED-Wall gespielt. Und da haben wir auch überlegt, wie machen wir es? Und am Ende des Tages war es dann so, dass wir eine Hollyland Funkvideo Wireless-Geschichte hatten. Das hat von der Entfernung, es war ein bisschen hakelig, also es hat gerade so gereicht, aber wir waren uns nicht sicher, ob die Verbindung bestehen bleibt. Dann haben wir, haben wir Folgendes gemacht, wir haben dann einfach mit 50 Meter SDI-Kabel diese
die Strecke verkürzt.
100 Meter oder 80 Meter Strecke einfach verkürzt und dann irgendwo auf halber Strecke sozusagen dann eine Kiste stehen gab, wo dann das SDI-Kabel reinging, da war dann der Empfänger und dann hatten wir quasi irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Meter, die wir streamen mussten über diese Videofunkschärfe. Ja. Funkschärfe, Video, Funk, Display.
Funkstrecke.
Ja, genau. Und das hat dann auch eigentlich ganz gut und stabil funktioniert.
Ja, ja cool.
Das war so ein kleines Tagesprojektchen.
Schön.
Genau. Ja, also das so viel zu meinen Tätigkeiten.
Ja. Ich glaube, ich muss nochmal anknüpfen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich hatte ja angeteasert, ich habe eingekauft.
Mhm.
Das muss ich mir auch noch so ein bisschen aufklären. Eins war ja mein Pick dann, das Objektiv, das 70-200-28 von Sigma für Sony, was jetzt seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres neu rausgekommen ist. Warum habe ich das gekauft? Ich habe seit vielen, vielen Jahren ein Sony 70-200 G, also G-Master, aber auf A-Mount. Und A-Mount, wer früher auf Sony fotografiert hat, weiß, es war das Bajonett von Sony, was damals bei den Spiegelreflexkameras dran war, was heute nicht mehr verbaut wird. Und entsprechend wird es natürlich auch nicht mehr geupdatet. Und es gibt zwar Adapter, um dieses alte Objektiv auf den E-Mount zu adaptieren, aber man verliert halt wichtige Funktionen, wie zum Beispiel den Autofokus. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, vor allem wenn man Video macht und wenn man Reel-Produktion macht und einfach auch gerne dann den Autofokus nutzen möchte, weil man als One-Man-Show unterwegs ist. Und das habe ich dann aber, habe ich mir so einen Adapter geholt, beziehungsweise habe ich ihn getestet. Und beim Foto hat dann der Autofokus funktioniert, aber beim Video nicht. Mhm. Und das ist halt ziemlich doof und dann stand ich da und wusste nicht, was ich machen soll. Hatte mir dann für die eine Produktion ein aktuelles Sony 70-200-28 gemietet. War auch nicht so teuer, hat irgendwie 27 Euro am Tag gekostet, also voll in Ordnung oder so. Ja. Aber natürlich halt die Flexibilität zu haben, so ein Ding selber zu haben. Mein Traum-Line-up an Objektiven war halt auch so, ne, was ich jetzt habe, ist 10-18, dann 24-70 und dann hat mir eigentlich noch das 70-200 gefehlt, alles mit 2-8. Das war irgendwie so das, was ich gerne haben wollte, damit ich wirklich flexibel auf den Produktionen bin. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass es von Sigma 70-200 gibt, schon für Nikon und EF, glaube ich, und solche Sachen, aber nicht für Sony. Und jetzt dann aber Ende letzten Jahres oder im Januar kam dann das für Sony raus. Und als ich dann jetzt im März ein bisschen mir Geld angespart hatte und auf die Seite gelegt hatte und jetzt auch im April noch eine Produktion habe, wo ich das brauche, habe ich mir das dann gekauft und muss sagen, habe mir auch Tests und so weiter angeschaut. Es gibt kaum Unterschiede zum Sony, was die Bildqualität angeht.
Okay.
Das Einzige, was ich in den Tests gesehen habe, zweimal, war, dass der Autofokus beim Fotografieren beim Sony noch ein bisschen stärker ist wie beim Sigma. Allerdings nur in dem Fall, wenn eine Person geradeaus auf dich zugerannt kommt.
Mhm.
Ja, das ist jetzt eher, sage ich mal, ein Bild, was ich nicht so häufig bei mir habe, was man auch sonst wahrscheinlich eher in Spezialfällen hat und dann vielleicht auch eher bei anderen Produktionen, wo man anderes Equipment dabei hat. Aber entsprechend dachte ich mir so, naja, Bild, Schärfe, Qualität, Kontraste, Farben und so weiter, alles gleich. Aber das Ding kostet halt ungefähr 800 Euro weniger.
Aha.
Und das ist halt schon eine Sache. Das Einzige, was tatsächlich gewöhnungsbedürftig ist, bei einem 70-200 ist normalerweise ganz vorne der Schärfering und dann dahinter zwischen Schärfering und Bajonett ist quasi der Zoomring.
Mhm.
So ist eigentlich normalerweise die Aufteilung. Aber bei dem ist es genau andersrum. Das heißt, ganz vorne am Objektiv ist der Zoomring und dann dahinter ist der Schärfering und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber da komme ich auch noch rein. Genau, aber ansonsten ist es eine Mega-Optik, macht richtig Spaß.
Das hab ich übrigens, by the way, auch bei meinem. Also,
echt?
Ja.
Tatsächlich.
Also,
dann gibt's. Also, mir ist das erste Mal untergekommen bei so einem 70-200, dass das so rum ist.
Ja. Und vor allem bei mir, bei meinem Sigma, ist das Schärferad auch so richtig schmal. Also
nee, das ist da ziemlich cool. Ich glaube, was mich irritiert bei den 70-200 ist, du musst halt das Objektiv dadurch sehr weit vorne anfassen. Mhm. Und normalerweise habe ich eigentlich die Hand sehr weit trotzdem an der Kamera dran, auch vom Gewicht her. Und da muss ich mich noch ein bisschen dran adaptieren. Ja. Genau. Ansonsten, was habe ich noch eingekauft? Ich habe mir jetzt tatsächlich schlussendlich mal einen Gimbal gekauft, was ich auch behalten werde. Ich hatte ja mal schon so ein, zwei Gimbal, die ich dann aber auch wieder zurückgeschickt habe zum Testen und so. Jetzt habe ich mir einen Gimbal gekauft und so habe ich mir das Ronin RS3 gekauft.
Jetzt, wo der RS4 rauskam.
Richtig, genau. Das wusste ich natürlich nicht, aber das RS3 ist für meine Sachen. Was ist der Unterschied zum RS4? Wahrscheinlich, dass man automatisch einen Hochkantmodus oder sowas mit dabei hat.
Hochkant.
Keine Ahnung.
Ja, Hochkant. Also, sie haben es halt verbessert, aber du wirst mit dem 3er sehr gut klarkommen.
Ja, genau. Also, vor allem so oft, beziehungsweise so selten, wie ich das brauche, bin ich damit voll und ganz safe. Genau, der erste Einsatz wird jetzt auch kommende Woche Mittwoch sein, wo ich es ein bisschen intensiver nutze für einen Auftrag. Davor habe ich jetzt ein bisschen gespielt bei einer Lighthouse-Produktion damit. Und ansonsten steht es hier auf meinem Regal und wartet auf seinen Einsatz. Genau, und was ich mir auch geholt habe, Johannes, das wird dich wahrscheinlich sehr überraschen oder hat dich überrascht, als du es vielleicht das erste Mal gehört hast. Ich habe mir tatsächlich ein neues iPhone geholt.
Oh, wow.
Ja. ich hatte ja jetzt jahrelang die SE-Linie.
Ja.
Und jetzt habe ich mir tatsächlich einen 15er geholt, einen 15 Pro.
Sehr gut. Ja.
Genau, weil irgendwie hat mich das dann in der letzten Zeit bei den UGC-Videos angenervt, dass im Lowlight halt das echt rauschig ist mit meinem SE und der Speicher war auch ständig voll und irgendwie hat es dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber aus Budgetgründen habe ich einfach gesagt, warum brauche ich ein neues Handy? Und jetzt war es dann aber doch irgendwie mal an der Zeit, gerade auch, dass ich dann die Zoom-Funktion habe mit den 3 Kameras dran, größerer Speicher. Und jetzt habe ich das Ding seit 3 Wochen oder 4 Wochen, 4 Wochen sind es glaube ich schon. Und es ist schon ein anderes Erlebnis, sage ich mal, ein Handy zu haben, größeres Display, du hast mehr Speicherplatz, du hast die Kameras mit dabei. Also es macht Spaß, es hat sich gelohnt, es ist trotzdem teures Geld, aber
es hält
ich nutze es jetzt sehr gerne. Genau, das muss jetzt auch wieder einige Jahre halten.
Ja.
Genau, ja.
Ja,
genau. Gute, aber gute Wahl. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt und macht Spaß.
Mhm.
Ja, genau. Ja, das war so das Anknüpfen an letztes Mal mit dem Einkaufen. Und dann ist in der Zwischenzeit natürlich jetzt einiges passiert, wo wir keinen Podcast hatten. Zuallererst war ich auf dem Jugendkongress, wie jedes Jahr an Ostern, wo ich das Videodepartment leite. Das ist für alle, die es noch nicht gehört haben, Jugendkongress von Donnerstagabend bis Montagmorgen Veranstaltungen. Jeden Tag 2 Hauptveranstaltungen und dann noch mehrere Workshop-Sessions dazwischen. Wo wir im Prinzip mit einem 5-7 Kamera-Setup das Ganze broadcasten und livestreamen und aufzeichnen. Und wir waren dieses Jahr mit unserem Team komplett für Licht, Ton und Video alles zusammen verantwortlich. In den Jahren davor gab es immer noch mal jemand, der nicht bei uns im Team war, der quasi das Ganze koordiniert hat. Der kam aber aus NRW. Das war irgendwie manchmal ein bisschen herausfordernd, was die Kommunikation anging, eben auch, weil wir einfach seit Jahren ein eingespieltes Team sind. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir eben die Verantwortung da komplett selber getragen haben und hatten jetzt auch das zweite Jahr jetzt unser neues Videosystem im Einsatz. Und das war eigentlich ganz cool. Wir hatten weniger Personal wie das letzte Jahr, haben entsprechend weniger rotiert, hatten dafür aber auch wir hatten auch weniger technische Probleme als letztes Jahr, weil wir das System schon kannten. Aber auch interessanterweise, das habe ich nicht ganz verstanden, letztes Jahr hatten wir ganz komische Bildstörungen, die dieses Jahr super selten nur vorkamen, obwohl sich an der Location, an der Technik, an der Firmware nichts geändert hat.
War das das, wo ihr über das Netzwerkkabel alles machen wolltet? Mit der
Genau. Genau, und das haben wir jetzt dieses Jahr wieder gemacht. Und letztes Jahr hatten wir immer, wenn sich die Menschenmasse den Publikumsraum bewegt hat, hatten wir Bildstörungen. Und dieses Jahr hatten wir das super, super, super selten, obwohl es war die gleiche Menge an Menschen, die gleichen Kamerapositionen, die gleichen Kabel, gleiche Firmware, alles exakt gleich. Keine Ahnung, was da los war. Keine Ahnung wirklich, ja. Genau, aber das war ganz cool, also es hat Spaß gemacht. Und da haben wir im Prinzip viel Reden. Also es war viel Reden, Keynotes und so weiter, was wir aufgezeichnet haben, was wir gebroadcastet haben. Aber wir hatten auch ein Konzert. Das war eine Künstlerin, die wir auch schon mit Lighthouse Records produziert haben. Entsprechend kannten wir die Lieder und konnten da auch echt schön drauf eingehen. Und es ist eine ganz schöne Aufzeichnung von dem Konzert geworden. Das hat schon Spaß gemacht. Und auch das Team war eine Mischung zwischen Profis, Semi-Profis und Laien, also die wirklich da ganz frisch reingekommen sind. Und es hat erstaunlich gut funktioniert und sag ich mal auch, die waren alle sehr lern- und wissbegierig und wir konnten dann wirklich so nach dem ersten, zweiten Tag, konnten wir dann echt schöne Abläufe auch machen, wo die Kameraleute dann selber auch schon ihre Bilder gefunden haben. Das war dann schon echt cool. Ja. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Ja. Genau, ansonsten, dann war ich einen Tag zu Hause. Und dann habe ich meine USA-Reise angetreten, von der ich erzählt habe. Da war ich ja zuerst auf einem Filmfestival und dann danach noch in L.A. anderthalb Tage. Und da könnte ich jetzt natürlich viel erzählen. Vielleicht fange ich mit dem Filmfestival an und gebe da mal so ein bisschen Einblick einfach. Was war das für ein Filmfestival? Was habe ich da gemacht und so weiter? Ich selber wurde dahin eingeladen, weil es möglicherweise in Zukunft einen europäischen Ableger dieses Filmfestivals geben soll. Das ist ein Filmfestival von der Kirche, wo ich engagiert bin und dort in Amerika ist es hauptsächlich für die Studenten der Universitäten, die es dort gibt in unserem Kirchennetzwerk, die Filmstudiengänge haben. Also es gibt mehrere Unis in Amerika, die zu unserer Kirche gehören, ganz normale Unis, wo jeder hingehen kann, ja, die sind einfach bloß in Trägerschaft von unserer Kirche und da gibt es auch wirklich Filmstudiengänge, ja. Die sind auch ganz normal anerkannt, da gehen alle möglichen Leute hin, die Leute gehen danach nach Hollywood und sonst wohin. Und für diese Studenten ist dieses Filmfestival. Im Prinzip kann man so ein bisschen vergleichen vielleicht mit einer SAE-Convention. Mhm. Ja? Nur halt speziell auf Film und es ist wirklich ein Festival-Charakter. Das heißt, du hast da deine Filmblöcke, es gab glaube ich insgesamt 6 Filmblöcke innerhalb von 3 Tagen, mit jeweils so einer Stunde, anderthalb, von dem Highschool-Film, der mit dem Handy gefilmt wurde, ganz rudimentär technisch, bis nachher zu Senior-Abschlussfilmen und Leute, wo externe Regisseure engagiert wurden und so weiter und so fort. Also eine sehr große Bandbreite an Qualität und auch eine sehr große Bandbreite an Themen, die behandelt wurden. Es waren so ungefähr 200 Leute da von 5 Unis und dann glaube ich noch 2 Highschools oder sowas mit den Dozenten dazu. Und es war echt krass, was für eine Community da entstanden ist über die Jahre, weil es findet jedes Jahr statt und so können die Studenten quasi im Laufe ihres Studiums mehrmals teilnehmen und die haben sich so abgefeiert gegenseitig für ihre Filme, einfach um das, wir haben was gemacht, will. Mhm. Ja, da ging es nicht immer darum, so welcher Film ist jetzt der beste oder nicht, sondern einfach, ey, wir haben einen Film gemacht und der wird jetzt hier gezeigt auf einer großen Leinwand. Ja,
das kenne ich. Das kenne ich beim Jugendfilmpreis bei den ganz Jungen, die auch mit der Schule irgendwie Filme, ja, mal einen Film gemacht haben und dann Die freuen sich auch einfach nur, weil das Ding jetzt da läuft und ja, weil sie es gemeinsam gemacht haben, ja, während später dann das bei uns jetzt, sag ich mal, in der Branche, ja, und das Konkurrenzding dazukommt. Aber ja, so würde ich es, daher kenne ich das auch.
Ja, voll, absolut. Und ich meine, klar, am Ende gab es Preise und so weiter und so fort, aber die haben sich so abgefeiert und dann gab es immer nach jedem Filmblock gab es ein Q&A für die Filmemacher, die dort waren. Und es war auch egal für welchen Film, ob der jetzt aus der Highschool war oder ein Seniorprojekt oder sonst irgendwas, die Filmemacher sind auf die Bühne und es gab für jeden Filmemacher Fragen aus dem Publikum. Also selbst wenn jetzt irgendwie ich mir selber gedacht habe, so, boah, keine Ahnung, was ich dazu jetzt fragen soll, es gab immer jemand, der irgendwelche coolen Fragen gestellt hat. Ja? Und das hat halt mega die Community zusammenwachsen lassen, das war echt cool. Und dann zwischen den Filmblöcken gab es nicht nur die Q&As, sondern es gab auch Keynotes. Einmal gab es eine Keynote über, wie man seinen Film zu Festivals bringen kann oder was da wichtig ist, dass man eben nicht blind einfach sich bei jedem Festival bewirbt und so weiter, sondern da auch ein bisschen Recherche betreibt. Dann gab es einmal eine Keynote vom Regisseur mit dem Namen Richie Ramsay und der bringt jetzt gerade im April einen neuen Film raus in Amerika mit der Band For King and Country. Das ist eine christliche Band in Amerika, ziemlich groß. Also ziemlich großes Ding. Die haben schon mal einen Film gemacht und jetzt bringen die einen zweiten Film raus. Und dieser Regisseur, der hat auch mit einer der Unis einen Film produziert. Einfach einen Studentenfilm. Da waren die Head of Departments waren alle professionell besetzt und die ganzen Assistenten und so weiter waren Studenten. Und es war dort quasi so eine Learning Opportunity für die Studenten. Das heißt, man hat einfach eine Filmproduktion gemacht, dass die Studenten lernen können. Ja? Mhm. Aber das war halt nicht so, wir machen mal eine Filmproduktion ein, zwei Tage, sondern das war halt ein Film mit über 100.000 Budget, der am Ende 20 Minuten geht, historisch, da sind Pferde am Set gewesen, da war Feuer am Set, da war ein Zug am Set, der gefahren ist und so weiter, die haben Kostüme im viktorianischen Zeitalter, also ein Riesending Und das haben sie halt hauptsächlich einfach so als Lernmöglichkeit für die Studenten aufgesetzt. Eine Dozentin hatte das Drehbuch geschrieben, dann wurde eben dieser Richie Ramsay als Regisseur mit dazu geholt und noch ein paar andere Profis in den Head-Offs. Und es ist Monster ein cooler Film geworden und die Studenten waren mega happy, dass das passiert ist und dass das gedreht wurde. Das war schon ziemlich cool. Und dieser Regisseur hat dort eben auch seinen neuen Film vorgestellt, Unsung Hero. Und hat da einfach so ein bisschen im Hintergrund erzählt, für ihn als Regisseur, wie war das diesen generell, weil er hat jetzt irgendwie 7 Jahre keinen großen Film gemacht und war sich schon unsicher, wird das noch was, wird das nichts und so, hat mehrere kleine Kurzfilme gemacht und so, hat ihm auch Spaß gemacht. Dann war er an 2 größeren Filmprojekten dran, die haben dann aber kein finales Greenlight bekommen und jetzt war das so nach 7 Jahren der erste große Film und hat halt so ein bisschen von dieser Durststrecke erzählt, aber dann auch, wie der Prozess war in dem Development von dem Film. Also wie sie wirklich so, so ein bisschen ja, gerungen haben, wer ist jetzt der Hauptprotagonist, wer ist die Hauptfigur, aus welcher Perspektive wird die Geschichte erzählt. Und dann haben sie auch mehrere Drehbuchversionen geschrieben, die dann halt auch einfach von heute auf morgen wurde die erste Drehbuchversion komplett in die Tonne geklopft. Mhm. Ja, und dann war es am Ende so, dass sie das Drehbuch auf Tour mit der Band geschrieben haben und der Regisseur war irgendwie 5-6 Wochen halt mit denen auf Tour, in denen ihrem Nightliner unterwegs, um einfach die Pausen, die sie haben, zu nutzen und an dem Drehbuch mit der Band zu arbeiten. Also dabei ging der Film gar nicht um die Band, sondern nur um einen Bekannten von der Band oder sowas. Ja. Mhm. Geht im Prinzip um einen, so wie ich es verstanden habe, einen Event-Promoter, der aus Australien nach USA eingewandert ist, um dort zu arbeiten und dann der Job, der ihm in Aussicht gestellt wurde, den hat er nicht bekommen und dann muss er sich eben durchschlagen, so ein bisschen. Ja. Mhm. Genau, das ist so kurz zusammengefasst, die Story. Das war super interessant. Dann gab es noch einen Regisseur, der hat einen Kurzfilm, einen Horrorfilm gemacht, der, und das war interessanterweise, weil das war sehr bemerkenswert, fand ich, der hat die Thematik aufgegriffen, wie Kirchen mit mentaler Gesundheit umgehen und hat das in Form eines Horrorfilms gemacht. Mhm. Für mich ein sehr treffendes Genre, weil Kirchen können das oftmals nicht sehr gut. Und da gibt es wirklich Horrorgeschichten, die man hört von Menschen, die mentale Herausforderungen haben und die in der Kirche einfach da nicht richtig behandelt wurden. Aber der hat darüber erzählt, eben wie das war, wie die Produktion gelaufen ist und so weiter. Und dann durfte ich auch noch eine Keynote machen und ich habe eine Keynote gemacht über Vitamin B. Ja, also klassische Netzwerkgeschichte und wie man Vitamin B richtig nutzen kann oder was für Vorteile das bringt, wenn man sich ein gutes Netzwerk aufbaut. Das predigen wir ja hier auch im Podcast immer wieder. Und ich habe das im Prinzip anhand meiner eigenen Karriere gemacht, mit Hilfe von dem Daniel-Doku-Projekt, was wir auch hier letztes Jahr und vorletztes Jahr viel besprochen haben im Podcast. Ich habe quasi aus meiner eigenen Karriere so ein paar wichtige Stationen erzählt und habe dann die Crew-Zusammenstellung von dem Daniel-Doku-Projekt einfach mal aufgeschlüsselt. So, wie ist die Post-Pro gelaufen? So, das hat der Johannes gemacht. Woher kenne ich den Johannes? Was hat er zu dem Zeitpunkt gemacht? Wie war die Zusammenarbeit? Wie habe ich meinen Tonmann kennengelernt? Woher kommt mein Kameramann? Also zu jeder Person habe ich quasi erzählt, wo habe ich die kennengelernt? Und wie bin ich zu dem Kontakt gekommen? Auch zum Beispiel mein Production Service in Israel, was ja eine ehemalige Film-AK-Studentin ist, die Denise Neustadt, mit der ich ja quasi Nachbarin im Produktionsbüro an der Film-AK war. Ja, also lauter solche kleinen Verknüpfungen, die es da gab, und das habe ich dann halt immer wieder zurückbezogen auf die Stationen in meiner Karriere, die ich genommen oder die ich gegangen bin, und habe halt erzählt, wie Kontakte zustande kommen. Und es war halt am Ende so, hey, trefft neue Leute und nutzt dieses Festival, um Kontakte zu machen. Auch wenn ihr jetzt noch im Studium seid, wenn ihr noch keine Ahnung habt, was ihr später macht, ein Kontakt im Telefon kann irgendwann mal so wertvoll werden. Mhm. Ja, genau, und da habe ich mega cooles Feedback bekommen von sehr vielen, auch von dem Regisseur, von dem Richie Ramsay. Da sind ganz viele gekommen und gesagt, boah, das hat, also die Dozenten und so weiter haben gesagt, ja, das war halt genau richtig, weil die Studenten, die verstehen das oftmals nicht und das war halt ein super so Real-Life-Beispiel, weil bis auf eine Person war bei dieser Daniel-Doku-Produktion alle aus meinem Netzwerk. Mhm. Ja. Genau, und dann kamen auch Studenten, die gesagt haben, boah, es hat mir voll geholfen, so aus mir rauszukommen und aktiv den Kontakt zu Leuten zu suchen, und genau das war im Prinzip auch das Ziel und das Idee mit den Festivalveranstaltern, dass diese Keynote von mir eben die Leute einfach ermutigt, Leute kennenzulernen auf dem Festival. Mhm. genau. Das war ganz cool. Ich selber habe natürlich auch ordentlich genetzwerkt auf dem Festival. Also ich habe mit einigen Leuten Kontakte ausgetauscht, auch mit ein paar Dozenten und Professoren von den Filmunis dort. Die wissen auch, dass ich selber Vorlesungen halte. Wer weiß, was daraus wird. Keine Ahnung. Ja. Genau. Jetzt stehen die Chancen ganz gut, dass ich vielleicht nächstes Jahr wieder hingehe. Weil ich mit dem Team von der Festivalleitung habe ich ja zusammengearbeitet. Ich habe auch so abgesehen meiner Keynote dort mitgearbeitet und die fanden das ganz cool und haben gemeint, vielleicht kann ich nächstes Jahr wiederkommen und dann können wir das Ganze wiederholen sozusagen.
Ja, aber genau. Auch total, also ich finde es auch total stark, dann, dass du dann sagst, ja, ich bin dann da und dann halte ich da dann auch nochmal in einer, sag mal, fremden Sprache auch irgendwie einen Vortrag.
Also da hatte ich tatsächlich ein bisschen Schiss vor. Ich meine, ich fühle mich schon im Englischen wohl.
Ja.
Aber dann da auf der Bühne zu stehen und, sage ich mal, in einem festgegebenen Timeslot das durchzubringen, was man sich so vorgestellt hat mit den richtigen Worten, da hatte ich schon ein bisschen Schiss vor, aber es hat wohl funktioniert. Ja. Nee, aber das war ganz cool. Und wie gesagt, die Einladung, das habe ich am Anfang gesagt, die Einladung war ja im Prinzip auch dahingehend, dass wir jetzt dieses Festival gegebenenfalls nach Europa bringen wollen. Mhm. Muss aber ein ganz anderes Konzept haben, weil in Europa gibt es keine Unis mit einem Filmstudiengang, die bei uns in kirchlicher Trägerschaft sind. Mhm. Entsprechend muss ein ganz neues Publikum gefunden werden. Ja. Und auch dann die Frage, so wie es gibt, zig Sprachen in Europa, wie organisiert man das, was ist eine gute Location und so, da wollen wir jetzt dieses Jahr weiter dran arbeiten. Dafür wurde ich dort eingeladen, hinzukommen, um mir das Original anzuschauen. Ich habe ihm gesagt, Leute, wenn ich schon komme und wenn ihr mich einladet, dann möchte ich euch auch anbieten, ich kann eine Keynote halten, ich kann mitarbeiten, da wo ihr was braucht. Also ich will nicht nur in der Ecke sitzen und zugucken, sondern ich will da dann aktiv sein. Ja. Und genauso haben wir es am Ende umgesetzt, das war echt cool.
Ja, sehr gut.
Ja, genau. Und dann andere Story, die erzähle ich vielleicht mal wann anders. Das ist dort auf einem riesen Unicampus gewesen. Allerdings nicht auf einem Unicampus, wo es einen Filmstudiengang gibt, sondern auf einem medizinischen Unicampus. Und auf diesem Unicampus gibt es auch eine riesige Kirche. Und die Kirche ist so groß, dass sie 6.500 Mitglieder hat und jedes Wochenende 6 Gottesdienste anbietet, wovon 3 gebroadcastet werden. Und das sind halt nochmal ganz andere Dimensionen. Das muss ich aber mal wann anders erzählen, weil das würde mindestens genauso lang dauern und ich will ja noch ein bisschen was von LA erzählen. Aber auch sehr, sehr spannend, dort Einblicke bekommen zu haben. Und als das Festival dann am Samstagabend fertig war, habe ich dann nochmal eine Nacht dort übernachtet und bin dann aber am Sonntagmorgen nach LA gefahren und hatte dann dort von Sonntagmorgen bis Montagabend nochmal Zeit, mir LA anzuschauen. Und da muss ich sagen, das war schon so ein bisschen ein wahr gewordener Traum. Ja, also auch wenn jetzt nie mein Ziel war, so explizit, ich will nach Hollywood arbeiten gehen, obwohl ich es nach dem Trip echt gern mal machen würde. Aber es war nie mein Ziel so, ich muss als Filmemacher nach Hollywood und dort arbeiten und mein Geld verdienen. War es trotzdem irgendwie so ein Traum, da einfach mal hinzugehen, in diese Welt ein bisschen einzutauchen, sich ein paar Sachen anzugucken und so einfach dieses Feeling mitzubekommen. Und als ich dann auf dem Highway nach LA reingefahren bin, war das schon so ein bisschen so ein surrealer Moment, als man so das erste Mal das Hollywood-Sign gesehen hat. Mhm. Ja, das mag vielleicht jetzt so ein bisschen kitschig klingen, aber ich fuhr auf diesem Highway und dachte, so laut Navi müsste jetzt eigentlich rechts irgendwann die Hollywood Hills zu sehen sein und da musste dieses Hollywood sein kommen. Und wirklich kaum hatte ich das fertig gedacht, schaue ich nach rechts und dann war dann so eine Lücke zwischen so Schallschutzwänden und da hast du genau das Hollywood sein durchgesehen. Und das war schon so, uha, jetzt bin ich wirklich da. Ja, also das war schon ein sehr besonderer Moment und ab dem Moment war es wirklich so ein Aufsaugen an Impressionen. Natürlich hast du nicht an jeder Ecke irgendwas mit Film. Klar, aber ich hatte mir ein Hotel geholt, das war direkt hinterm Dolby Theater, da wo die Oscars stattfinden. Entsprechend war ich wirklich so in der Mitte vom Geschehen. Erstmal als Touri natürlich, ja, also ich habe da jetzt keine großen Film-Connections gehabt, wo ich mir Blick hinter die Kulissen so mit Connections erschleichen konnte oder sowas, sondern ich habe dann im Prinzip erstmal habe ich mir den Hollywood Boulevard angeschaut, wo der Walk of Fame ist, bin da ein bisschen rumgelaufen und habe mir da einfach so ein bisschen die Atmosphäre, die Atmosphäre dort erlebt. Und dann bin ich am Nachmittag zu den Warner Bros. Studios gefahren und habe dort eine Studiotour gemacht. Warner Bros. Hat dort die größte Studioanlage, beziehungsweise die wechseln sich immer ab, so ein Platz 1, Platz 2, ich glaube mit Universal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das war schon sehr cool. Also die haben eine riesen Studioanlage. Natürlich haben sie ganz viel erzählt, welche Filme dort gedreht wurden. Ein paar Sachen hat man erkannt. Warner Bros. Aber auch ganz bekannt für die Serie Gilmore Girls, die dort natürlich sehr viel dann auch präsent ist. Genauso wie Friends und The Big Bang Theory. Das waren, sage ich mal, so die Sachen, auf die am meisten referenziert wurde für die Fans, weil dafür auch wohl die meisten kommen. Auch nachher der Shop dort war voll mit Fanartikeln für diese drei Serien. Genau. Und was war noch? Nee, das war dann schon bei Paramount, glaube ich. Genau. Aber an sich, die haben riesige Backlots, wo sie halt wirklich Außenkulissen haben, die man sich dort anschauen konnte, wo man auch Fotos machen konnte. Die haben so das einzigste Jungle-Set, also die haben so einen Bereich, der einfach wirklich bewaldet, so dschungelmäßig ist, da wächst Bambus und dies, das, wo zum Beispiel auch Szenen von Jurassic Park dann gedreht wurden und so. Und dann haben sie auch Studios natürlich en masse, also unfassbar viele Studios, da ist MMC in Köln ein Witz dagegen. In verschiedensten Größen und Dimensionen natürlich. Und da durften wir dann in ein Set reingehen, die gerade Drehpause hatten, aber es ist eine kontinuierlich gedrehte Serie, die heißt All American, so eine Coming-of-Age-Serie, wo es im Prinzip alles rund um Football gebaut wurde. Ja, also ein Underdog kommt halt nach Beverly Hills, kommt dort an die High School und wird da eben so der große Superstar im Football, aber hat halt noch so viele andere Kämpfe im privaten Leben, die gehen muss, weil er kommt aus so einem Viertel, wo es Gangs gab und gibt natürlich auch noch Love Story und sowas mit dazu. Ist jetzt, glaube ich, schon die 5. Staffel oder sowas, die gedreht wurde. Und wir waren eben in einem der Hauptsets dort, durften wir rein. Das war im Prinzip eine Villa, wo der Coach von dem NFL-Club lebt und der hat eben den Hauptprotagonisten bei sich mit aufgenommen, dass der bei ihm wohnt. Und das war ganz cool, auch da nochmal so ein bisschen Einblick zu bekommen. Was ich super interessant fand, da ist fast alles immer noch auf Halogen. Mhm. Also die haben so gut wie gar keine LED-Lampen. Okay. Die machen alles eigentlich auf Halogen und auch wirklich mit alten Halogenlampen. Also das, was du hier in Deutschland schon im Museum siehst an Filmlampen, das ist dort noch wirklich im Einsatz. Mhm. Ja. Und da sagen sie ganz einfach, das ist ein Kostenpunkt. Also alles umzurüsten bezahlt sich einfach nicht. Dort sieht es natürlich auch ein bisschen anders aus noch mit Nachhaltigkeit und Energiewirtschaft und so weiter, muss man auch berücksichtigen. Aber da ist wirklich fast alles noch Halogen, was die bearbeiten. Genau. Das war so Warner Bros. Ich könnte jetzt natürlich noch viel mehr erzählen, aber es macht mehr Spaß, wenn man Bilder sieht. Mhm. Deswegen, wenn wir uns mal treffen, muss ich dir ein paar Bilder zeigen. Mhm. Und dann bin ich noch so ein bisschen L.A. habe ich mir angeschaut, gerade in dem Hollywood-Bereich. Dort war natürlich beim Hollywood-Sign im Hollywood Hills und so. Und dann am nächsten Morgen hatte ich noch nicht so wirklich einen Plan, was ich machen will, weil ich nicht so ganz wusste, wie viel Zeit brauche ich nachher zum Flughafen und so weiter. Aber dann habe ich gesehen, mein Flug wurde eine Stunde nach hinten verlegt und hatte Verspätung. Das habe ich schon morgens gesehen. Und entsprechend dachte ich, naja, dann kann ich jetzt noch schön was machen und bin dann noch zu den Paramount Studios spontan gegangen. Und das war auch eine gute Entscheidung, dahin zu gehen. Totaler Kontrast, weil es viel kleiner ist als Warner Bros. Also ich würde vielleicht sagen, so vielleicht die Hälfte. Mhm. Ja, also Warner Bros. Ist so 1-2 vom Ranking her den Studios und Paramount ist 5. Mhm. Ja, und Paramount macht pro Jahr nur so 13 bis 14 Filme selber. Also gar nicht mal so viel. Und die sind mittendrin in LA Hollywood. Ja, also Warner Bros. Musst du eigentlich so mehr oder minder über die Hollywood Hills drüber auf die andere Seite und dann ist da auch Universal und da ist Sony und so. Aber auf der anderen Seite, unterhalb, gehst du dann Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard und dann kommt irgendwann unten Paramount und ist wirklich mitten im Wohnviertel gefühlt drin. Mhm. Ja. Auch super spannend, da sind solche Klassiker wie The Godfather gedreht worden, Hitchcock hat da ganz viel gedreht, nicht Harry Potter, sondern einiges an den, nicht Marvel, sondern so Sachen wie Batman, Superman und so, das sind alles Paramount-Filme, wo Wonder Woman sind Paramount-Filme, Forrest Gump, lauter solche Geschichten, Marlene Dietrich hat da früher ganz viel gedreht, Elvis Presley hat da früher gedreht, und da ging es viel um Historie, also bei Warner Bros. War eher so die Neuzeit in der Führung der Fokus, und bei Paramount war es eher geschichtlich. War auch super interessant, weil Paramount wäre fast bankrott gegangen, Investoren sind da hingekommen, als sie bankrott waren, haben sich so eine Studiotour damals gemacht und haben gesehen, ja, Paramount ist eigentlich bankrott, aber die Studios könnten super Fabriken werden. Haben dann Paramount gekauft und haben einen gescheiterten Schauspieler als Produzenten eingestellt, in der Hoffnung, dass das sich quasi auf natürlichem Wege erledigt, das Problem der Filmproduktion bei Paramount. Und dann hat sich aber dieser gescheiterte Schauspieler zum einen der besten Produzenten in Hollywood hervorgearbeitet und hat Paramount quasi wieder auf einen aufsteigenden Ast bekommen. Und dann war Film produzieren plötzlich lukrativer, wie Fabriken draus machen. Und so ist Paramount erhalten geblieben. Ja. Also sehr, sehr spannend. Paramount war ich montags und bei Warner Bros. Sonntags. Warner Bros. War wie ausgestorben, da war fast nichts am Arbeiten. Und bei Paramount bist du eigentlich in jede Studiostraße, konntest du reingucken und überall waren irgendwelche Kostümtrailer und Cast-Trailer und in dem Studio wurden Kulissen gebaut und hier wurde noch was gewerkelt und so. Das war ziemlich cool zu sehen, weil da war echt eigentlich an jeder Studiotüre irgendwas, wo was gearbeitet wurde. War ziemlich cool. Und die haben halt vor allem so einen Production Park, heißt es. Das sind quasi die ganzen alten historischen Gebäude, wo früher Kostüm und Garderobe und sowas drin war, wo die Drehbuchautoren, die Produzenten ihre Büros hatten. Das sind heute auch wieder Bürogebäude, allerdings mit anderer Funktion, aber die sind halt wunderschön erhalten. Eins von den Gebäuden ist zum Beispiel so der Eingang von der Police Academy gewesen. Lauter solche Sachen, was sie einem erzählt haben. Und das wird auch alles gedreht. Ja, also das ist super gepflegt dort, das sieht wunderschön aus und da wird auch überall was gedreht. Und in Paramount haben sie ganz große New York Backlots, also Brooklyn und die ganzen anderen Stadtteile, Manhattan und so weiter. Und da gab es dann auch ein, zwei Sets, die ich so kannte. Da durften wir aber leider keine Fotos machen, weil das gerade im Set-Dressing war für einen neuen Film, der dort gedreht wird. Und quasi wie bei anderen Studios auch urheberrechtlich, dann darfst du keine Fotos machen. Das war ein bisschen schade, weil es waren richtig coole Backlots. Mhm. Aber so allein schon da durchlaufen zu können, war schon ziemlich fancy. Ja. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt und danach bin ich dann über die Beverly Hills nach Santa Monica rübergefahren, habe mir ein Santa Monica Pier angeschaut. Was ich da erst realisiert habe, ist gleichzeitig auch der Endpunkt von der Route 66. Das hat man ja vielleicht schon mal gehört. Und dann bin ich vom Santa Monica Pier runter zu Venice Beach. Das ist so dieser bekannte Strandabschnitt, wo so ein bisschen Grünanlage und dann so ein fetter Skatepark am Strand ist. Gibt es auch immer sehr bekannte Videos und Bilder davon. Und dann bin ich zum Flughafen und wieder nach Hause geflogen. Genau, ja. Nee, also das war auf jeden Fall sehr cool. War die ganze Zeit so ein bisschen surreal. Ich habe festgestellt, Hollywood an sich ist gar nicht mal, also nicht so schön. Ja, also gerade so Hollywood und Sunset Boulevard sind einfach auch echt dreckig. Sehr heruntergekommen auch und einfach sehr überlaufen mit Touristen. Und dann kommst du natürlich rüber nach Beverly Hills und dann hast du diese klassischen LA-Bilder mit diesen Palmenstraßen und diese großen Mansions und die breiten Straßen und so weiter. Die hast du dann Beverly Hills und wenn du Richtung Santa Monica rausfährst, dann sag ich mal, hast du eine sehr moderne, gehobene Stadt, die du dir angucken kannst. Aber Hollywood an sich, abgesehen der Hollywood Hills, ganz viele alte Häuser, also wirklich teils heruntergekommene, dreckige, nicht schöne Häuser, da war ich wirklich überrascht. Wurde mir aber auch schon erzählt, dass es so sein wird. Aber das war wirklich sehr, sehr spannend. Ja.
Ja. Ja, klingt nach einer spannenden Reise. Ich habe auch schon gesagt, irgendwann muss ich das auch mal noch machen und will da auch mal hin.
Ja. Ja, irgendwie, also es hat schon Reiz. Ich würde auch super gerne nochmal hingehen mit ein bisschen mehr Zeit natürlich, um mir da noch mehr anzugucken, weil ich natürlich überall so ein bisschen durchgerusht bin. Aber das war schon schön, auch so dieses Gefühl, diese Atmosphäre mitzunehmen. War nochmal so ein bisschen Inspiration mit dabei. Mhm. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, und ansonsten, ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste stehen. Wie lange labere ich denn schon? Soll ich noch was erzählen oder nicht? Oha. Gut.
Ja, wir können ja, also du, ich weiß nicht, ist das zeitkritischer? Sonst holen wir das beim nächsten Mal nach.
Ja, wir machen das beim nächsten Mal, das ist nichts Zeitkritisches. Aber wir haben noch was Aktuelleres, sage ich mal, was viele wahrscheinlich schon über die Medien mitbekommen haben. Gerade die in der Filmbranche unterwegs sind. Wir würden noch gern ein bisschen über die Neuheiten bei Blackmagic sprechen.
Genau, denn, also es ist ja so ein bisschen viel jetzt irgendwie auf einmal wieder gekommen. Ja. Das ist so auch wieder so typisch, dass natürlich dann alles auf einmal kommt und man das nicht schön über die Jahre, über das Jahr verteilt.
Gut, ich meine, es ist NAB. Ne?
Ja, genau. Da ist halt, da schlägt alles auf. Aber gut, fangen wir mal bei Blackmagic an. Blackmagic hat natürlich wie jedes Jahr zu NAB die neue DaVinci Resolve-Version rausgetan. Mhm. Jetzt haben wir die 19er schon, also sind auch schon gut vorangeschritten. Die allererste Neuerung habe ich jetzt heute Morgen, es ging auch mir ein bisschen vorbei, das habe ich heute Morgen zum Autolaufen gesehen. Es gibt jetzt DaVinci Resolve in zwei neuen Sprachen, einmal Italienisch und einmal Deutsch.
Oh.
Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich weiß nicht, ich bin jetzt seit einem guten paar Jahren mit der englischen Version von DaVinci Resolve klargekommen.
Aber jetzt musst du neue Begriffe lernen.
Genau, das ist halt die Frage, ne? Also stelle ich es mir jetzt auf Deutsch um, aber kenne mich jetzt eigentlich auch ganz gut aus und viele Fachbegriffe wurden auch gar nicht übersetzt, weil es auch einfach keinen Sinn macht. Also so ein Inspektor irgendwie oder was haben sie noch nicht umbenannt? Keine Ahnung, auf jeden Fall viele Eigenbegriffe. Einfach Color Boost haben sie nicht umbenannt, so, weil es halt dann keinen Sinn macht. Genau, aber habe ich heute Morgen gesehen, auf die Schnelle, dass das jetzt auch in Deutsch verfügbar wäre, für wen es interessant ist. Und wer hätte es gedacht, natürlich KI-Funktionen und zum Beispiel das Thema Transkription, auch wer hat was gesagt, dass man dann theoretisch wie bei Premiere über KI einen Schnitt machen kann, also einen automatischen vom Interview her, wenn jemand spricht, dann, dass der auf den geschnitten wird und so.
Es gab es ja bisher als Plugin, ne? Für Premiere auch.
Ja, bei Premiere war das seit dem letzten Update auch von Adobe drin. Also das war fest verankert, genau.
Ich habe noch nicht geupdatet. Ich bin noch bei Premiere 23.
genau, ansonsten viele neue AI-Audio-Effekte. Es gibt ganz, ganz viel mit im Audiobereich, mit Tracking, auch mit im 3D-Raum, dass automatisch irgendwie der 3D-Raum kreiert wird.
Cool.
Voice Isolation, irgendwie, das gab es glaube ich schon, aber wurde jetzt nochmal weniger leistungshungrig. So, also dass man halt, das ist schade, das habe ich gar nicht gewusst, dass es schon drin ist, weil ich war ja auf Messedreh dieses Jahr und habe da so Messe-Interviews gemacht und da ist natürlich viel Rauschen, viel Hintergrund drauf und ich hätte mal diese Voice Isolation mal ausprobieren können, wie es diesen Hintergrund wegdimmt sozusagen und dass man die Stimme besser hört, aber probiere ich dann beim nächsten Mal aus. Also man muss sich das, glaube ich, einfach angucken. Es gibt irgendwie einen Color-Slice-Effekt, wo du dann noch besser irgendwie jede Farbe einzeln bearbeiten kannst und dann ist das mit weichen Übergängen, das sieht dann nochmal besser aus wohl. Dann hast du auch einen eigenen Schieberegler für Hauttöne nochmal jetzt. Also das sind so ein paar Sachen, viel Kleinzeugs, man muss sich einfach angucken. Es gibt über 100 neue fest eingebettete Fusion-Effekte. Also irgendwie, es gibt einen Generator, um dir einen Filmlook zu kreieren. Da kannst du sagen, was für eine Art von Film will ich haben, 16 mm, größer, kleiner, was für ein Rauschen soll drauf, möchte ich, weiß gar nicht, wie das heißt, wenn um eine Lampe, eine Lichtquelle, so ein Schein noch drumherum ist dann, was man halt auch in der Kinokamera direkt drehen kann, kann man da jetzt als Fusion-Effekt einfach reinziehen. Also da haben sie irgendwie 100 Effekte reingepackt. Ja, also man muss sich es, glaube ich, mal anschauen, wenn man sowieso mit DaVinci arbeitet. Genau. Also da, ich weiß es nicht, sind es nicht direkt Sachen, wo ich sage, oh krass, darauf habe ich jetzt, also was mir hilft und ich helfen würde und ich weiß nicht, ob es, weil das so genau, ich habe, das ist jetzt die Beta, die sie rausgetan haben, ne? Also man schätzt so in zwei Monaten kommt dann die finale Version davon spätestens. Dann will ich es auch erst ausprobieren, sowas wie Musik verlängern und verkürzen, das ist, was ich in Premiere so feiere. Ich habe ein Musikfile und brauche es aber kürzer, dass ich es zusammenschiebe und dann tut die KI das Musikstück kürzen für mich, sodass es trotzdem gut klingt. Weiß ich gerade nicht, ob es das reingeschafft hat, ob es das auch gibt, aber das war was, wo ich jetzt sage, aus der Praxis, das würde ich mega feiern zum Beispiel. Das wird mir wirklich was bringen. So. Ja, dementsprechend muss das mal jeder sich anschauen. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes unten.
Ja.
Dann könnt ihr mal gucken. Ja, dann haben wir zwei neue Kameras. Einmal die Ursa Sinne 12K. Die liegt dann auch so preislich vermutlich zwischen 15.000 bis 16.000 Euro, schätzungsweise. Ich glaube, die kostet 14,5
Dollar, ja.
Ja, genau. Dann haben wir die, weiß nicht, Physics.
Ja, irgend so Physics, wie also, auch immer man sie dann ausspricht. Ja, eine ich habe das Video nicht angeguckt, da haben sie es bestimmt gesagt.
Ja, ich auch nicht. Also ein 3.000-Euro-Modell an Kamera. Ja. Erinnert
sehr so attraktiv.
Ja, erinnert so ein bisschen an die Red Komodo.
Ja.
Und ist halt eine Kamera, die musst du riggen. Also ist jetzt nicht wie so eine Pocket, auch wenn sie preislich in der Region spielt. Das wundert mich halt, ne? Weil sie, die Pocket ist ja auch wieder ein bisschen günstiger geworden, aber ich glaube, die Pocket kriegt man für 2.000 schon. Die Physics jetzt irgendwie für 3.000, um den dicken Daumen. Aber die musst du halt komplett riggen erstmal. Also die hat zum Beispiel auch keine ND-Filter drin. So. Man könnte jetzt vermuten, die erste Pocket hatte auch keinen ND-Filter drin. Kam dann ein halbes Jahr später mit der neuen Pocket. Kann sein, dass da auch bald in einem halben Jahr nochmal eine Version kommt mit einem ND-Filter drin. So eine Physics Pro. Könnte
durchaus sein, ja.
Jetzt musst du es halt, also es ist halt gedacht wie so ein Red, die muss ich halt erstmal riggen mit einem eigenen Monitor, mit einem Griff,
genau,
mit einem
entsprechenden Matbox. Genau, an Sinne-Kamera, genau, ja.
Genau. Hat einen 6K-Sensor. Hat hinten einen Slot für Sony-Akkus.
Mhm.
Kann ich aber auch wahrscheinlich eine Vimon-Platte hinten drauf packen.
Mit Sicherheit.
Genau, also müsst ihr euch einfach mal anschauen.
Gibt es auch in verschiedenen Bajonett-Varianten, also mit PL, EF und L-Mount.
Ja.
Ist tatsächlich auch wechselbar. Also ist jetzt nicht so, dass die Dinger zwangsläufig fest verbaut sind. Also ich würde die so einstufen tatsächlich als direkter Red-Konkurrent, weil die an die Aris kommen sie nicht ran. Und nachdem Red jetzt von Nikon übernommen wurde, muss natürlich Blackmagic sich da nochmal ein bisschen positionieren, weil mit Nikon natürlich massiv nochmal Know-how zu Red rüberkommt und andersrum.
Ja.
Und ich glaube, die Red Komodo, die hat gerade in dem Formfaktor und Preisklasse, hat die ja schon auch ganz gute Luft gewonnen und wird auch da viel eingesetzt. Und für alle, die jetzt quasi einen Zwischenschritt zwischen der Cinema Pocket und der Ursa gesucht haben, die werden halt jetzt mit der Physics fündig, in aber einem Cinebody. Ja? Mhm. Also das ist ja, viele haben gesagt so, oh, eine Ursa ist mir eigentlich zu teuer und zu groß, aber eine Pocket hat mir nicht einen gescheiten Cinebody, also suche ich mir was anderes. Ne? Ja. Und diese Lücke schließen sie jetzt mit der Physics. Ist, denke ich, auf jeden Fall berechtigt, ist auch ein schlauer Schachzug. Und ich muss sagen, ich finde sie tatsächlich auch auf den ersten Blick interessant.
Mhm. Ja?
Also vor allem interessanter als die Cinema Pocket aufgrund des Baufaktors einfach schon. Wenn ich im Spielfilm oder in Werbung sein möchte. Ja, also das mit dazu gesagt, das ist jetzt keine Kamera, mit der ich so schnell mal Run-and-Gun-Shoots mache.
Ja, ja, definitiv. Und nur mal so zum Vergleich, die Red Komodo, wenn man die jetzt sich jetzt kauft, dann liegt die bei ungefähr 6.000 netto. Ja. Also kostet ungefähr das Doppelte von der neuen Blackmagic Physics.
Ja. Ja, also die greifen da schon ziemlich krass an. Ich bin gespannt, wohin da die Reise geht und auch mit was Red jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren um die Ecke kommt noch.
Ja. Also man muss dazu sagen, es kam noch wieder viel, noch mehr. Ne? Also
ja, im Broadcast-Bereich kam unfassbar viel. Ey, Kreuzschiene 120 in 120 out, ey. Und das mit 4 oder mehr K. Also das war schon ziemlich krass, als ich das gelesen habe.
Ja, also die hauen da wieder mit Sachen um sich rum so und machen den Markt so ein bisschen anders und vielleicht auch besser dadurch, weil man sich mehr leisten oder weil man sich bessere Technik wieder für weniger Geld einfach leisten kann und dann größere Produktion auch als kleineres Studio vielleicht fahren kann.
Ja.
Genau, und dann kam noch ein Kamera-Update und das gilt jetzt natürlich für die Kameras, die jetzt rausgekommen sind, aber auch für meine zum Beispiel, also für die Pocket 6K. Mhm. Und zwar dieses Update, was es tut, ich kann mein iPhone jetzt zum Beispiel über USB-C an die Kamera anschließen. Und dann kann über das USB-C mein iPhone als Modem verwendet werden.
Mhm.
Und dann gibt es jetzt auch zusätzlich eine neue Dateiansicht. Also man kann jetzt wirklich in so einer Galerie mit Thumbnails hat man jetzt. Bisher war das immer so, war das immer so ein bisschen blöd bei der Pocket, weil man hat einfach nur so einen langen Zeitstrahl unten, so mit so einem Schieberegler und kann Clip für Clip durchklicken. Oder durch die Clips mit dem Schieberegler durchgehen.
Ja.
Und jetzt haben wir eine Galerieansicht mit kleinen Thumbnails, wo man sich die Clips angucken kann. Also,
das ist krass eigentlich, ne, dass das so lange gedauert hat.
Und mir ist auch nie aufgefallen, weil ich gucke die Clips meistens auch nicht an der Kamera an, aber natürlich, als ich jetzt das Update gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie dumm es eigentlich ist, so eine Ansicht nicht zu haben auf der Kamera. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dann Clips auszuwählen und dann oben zu sagen, hier ab in die Cloud, und dann werden entweder Proxys oder die Originaldateien direkt in meinen Account oder auch in ein bestimmtes Projekt bei irgendwem auf dem Schnitttisch, wird es direkt hochgeladen und dann da reingepackt. Über das iPhone als Modem dann.
Schön.
Genau, also wenn man mal so einen Event-Schnitt macht oder einen Messefilm oder sowas und man muss es gleich am Tag noch fertig kriegen, kann man halt darüber halt gleich die. Also ich glaube, der Anwendungsfall ist eingeschränkt dafür, aber cool, dass es möglich ist. Ich meine, vielleicht bildet sich dort drumherum mit der Zeit auch mit den Jahren irgendwie ein, weiß ich nicht, irgendein Markt oder irgendwas, wofür man es wirklich braucht, aber cool, das jetzt zu haben. Beispiel, wir haben die Doku gedreht und wir hatten ja, wir hatten jetzt den Journalisten dabei, aber nicht die richtige Regisseurin zu dem Projekt. Die konnte nicht dabei sein. Und wir waren also unsicher, passt es, wie wir es machen für sie? Und wir haben halt dann am Abend, haben wir dann die Red genommen, die, also die Karten von der Red, und haben halt alles gesaved nochmal und dann halt hochgeladen. Mit ein bisschen Glück waren die Proxys am nächsten Tag oben, weil das Hotel-WLAN nicht so krass war.
Ja.
Und so könnten wir halt mit dieser Kamera gleich beim Dreh das wirklich direkt hochschieben. Und das wäre halt super. Ne?
Ja. Das ist ja, wenn du unbegrenztes Datenvolumen hast, dann geht das gut.
Ja, definitiv.
Ja, cool.
Genau, also das und ja, das war von Blackmagic.
Ja, ja. Und ich muss noch eine Sache zum Broadcast sagen, weil das ist tatsächlich noch bemerkenswert. Sie haben nicht nur ganz viel neues Zeug, sondern sie haben vor allem IP reingebracht. Und zwar 10 Gigabit, haben sie jetzt viele Geräte als Weltmarktneuheit quasi auf IP umgestellt. Es gibt jetzt beispielsweise auch IP-to-HDMI-Konverter und andersrum. Ja, also dass du wirklich jetzt einen kompletten IP-Workflow fahren kannst im Broadcast, was ja aktuell noch in den Kinderschuhen steckt, sage ich mal, auf der breiten Fläche, aber immer mehr am Kommen ist, sobald die Geräte und die Datenraten verarbeitet werden können.
Ja.
Genau.
Jetzt machen wir noch weiter oder machen wir Schluss für heute?
Ah, unsere Kurznews da, die erste, die ist halt noch so ein bisschen ausladend, ne? Also da, die haben wir, glaube ich, nicht in zwei Sätzen behandelt.
Dann schieben wir doch das und das nächste in zwei Wochen und das hier noch ganz kurz, weil DJI natürlich auch Sachen neu rausgebracht hat.
Richtig.
Unter anderem die neue Avatar, also die, hier, was?
FPV-Drohne,
genau. Ich bin so wie mit POV durch TikTok, aber es ist die FPV-Drohne.
Ja.
Genau, die kam jetzt in der neuen Version raus und der, wir haben es vorher schon gehört, du hast dir den RS3 gekauft und es kam der Ronin RS4 und auch die Pro-Varianten davon jeweils. Unter anderem kann man wohl sehr einfach jetzt die Kamera einfach hochkant machen beim RS4 und dazu kam auch ein neuer 4D-Fokus, der dann wieder über LiDAR geht, der glaube ich selber scharf stellen kann sozusagen. Ne? Also das wird dann über dein Bild gelegt und du kannst dann sagen, ich hätte gern die Person scharf, ich hätte gern die Person scharf, ich hätte gern dieses Objekt scharf und dann wird aufgrund dessen, auch wenn du dann quasi näher aufs Objekt zugehst, durch diesen zusätzlichen 4D-Sensor oder durch den LiDAR-Sensor, stellt dann für dich, wenn du die neuen Fokusmotoren dann dran hast an deiner Kamera. Also es gibt jetzt Motor für Blende, es gibt einen Motor jetzt dann endlich auch, also alles über einen Kanal läuft das dann alles über einen Kanal, für Blende, für die Schärfe, für den Zoom, wenn du möchtest. Also du kannst bis zu 3 anschließen und dann kannst du eben in Verbindung mit diesem LiDAR-Scanner oder Sensor kann das dann automatisch und sehr präzise die Schärfe halten. Was ganz attraktiv sein kann, wenn man auf One-Man-Show unterwegs ist. Genau.
Das stimmt definitiv. Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, wie so mit Zoom und Schärfe. Habe ich ja bei meinem jetzt nicht mit dabei, ob das nochmal eine Investition lohnenswert wäre oder nicht.
Ja. Genau, aber das sind so Geschichten, die rauskamen, kam natürlich viel, viel mehr, aber ich glaube, für uns, für unsere Zuhörer, sind das so die interessantesten Sachen, die man vielleicht gehört haben sollte, falls man es noch nicht gehört hat, dass das jetzt rauskam alles.
So ist es. Wir haben schon wieder sehr viel geredet, Johannes.
Ja.
Machen wir den Sack zu mit unseren Picks, würde ich sagen.
Unbedingt, was gibt's bei dir?
Aufgrund dessen, dass ich ja ein neues Handy habe, brauchte ich so ein paar neue Sachen, unter anderem Ladekabel und eine neue Halterung fürs Auto. Weil bisher hatte ich so einen relativ kleinen Magnetknopf, Magnetfläche, und da habe ich einfach ein Magnet bei mir hinten in der Hülle drin gehabt bei meinem iPhone SE. Jetzt hat ja aber das iPhone 15 Pro hat ja dieses MagSafe, und da ist aber der Ring größer wie die Halterung, die ich hatte. Das heißt, das Handy hat nicht gehalten, das war ein bisschen doof. Mhm. Und dann habe ich eine neue Halterung gesucht und dachte einfach, komm, ich nehme so eine, die ich einfach in die Lüftung reinschiebe. Die sind ja super praktisch, die hatte ich bisher auch. Aber da das Handy jetzt größer und schwerer ist und meine Lüftungsschlitze so doof hinterm Lenkrad gebaut sind, habe ich nicht mehr viel gesehen von meinem Handy. Mhm. Und habe jetzt eine Halterung gefunden, die hat nochmal so einen Schwenkarm dabei und die wird nicht nur reingeklipst, sondern die kannst du richtig so verriegeln in deinem Lüftungsschacht mit so einem Haken- und Drehmechanismus. Mhm. Ziemlich cool, habe ich jetzt für beide unsere Autos geholt. Jetzt kann ich das Handy benutzen, alles easy. Jetzt benutze ich sogar mein Handy ab und zu mal als Navi, um die aktuellen und Echtzeitverkehrsdaten mitzuhaben. In den USA habe ich es die ganze Zeit benutzt.
Und du brauchst jetzt auch dann keine Hülle mehr, die dann mit einem Magneten versehen ist, weil das iPhone ja selber jetzt den Magnet drin hat.
Theoretisch ja, aber ich bin einer, der hat noch ganz gerne eine Hülle dran, weil ich habe zwei Kinder und Ich mag es, wenn es noch ein Weilchen heile bleibt.
Aber du könntest dann auch. Also
das theoretisch könnte ich es, genau. Ja, ich musste mir jetzt tatsächlich auch eine Hülle holen, wo nochmal ein Magnet mit eingebaut ist, weil sonst der Magnet zu schwach ist.
Ja.
Aber ich habe eine sehr schöne Hülle gefunden. Ich habe sogar so ein paar modische Akzente. Der Johannes sieht sie. Ja, irgendwie hat mir das gefallen, als ich es gesehen habe. Mhm. Genau. Ja, sehr was schön. Hast du?
Ich musste Fotos machen. Ich habe ja mal erzählt, dass ich für den Gemeinderat bei uns kandidiere. Und dann richtig. War relativ schnell klar, dass ich Fotos machen werde von allen Kandidaten aus unserer Liste sozusagen. Obwohl ich mich ja immer sage, ich bin gar kein Fotograf. Ich mache Film, aber ich bin kein Fotograf. Aber ich habe es dann natürlich trotzdem gemacht und auch gut hinbekommen, sind schöne Bilder geworden. Aber habe einen weißen Fotohintergrund gebraucht. Und ich habe sowieso mal so weißes Fotopapier, also Hintergrundpapier auf Rolle mal haben wollen. Kann man ja mal gebrauchen.
Ja.
Und dann habe ich mir über Amazon so eine Rolle mit weißem Hintergrundpapier bestellt.
Ja.
1,30 Meter breit.
Okay.
Gibt es noch breiter?
Gibt es noch breiter, wollte ich gerade sagen.
Ich mag es auch immer eigentlich breiter.
Bis 3 Meter, ja.
Genau, ich mag es auch immer breiter. Aber das war preislich einfach auch. Also ich habe 50 Euro bezahlt. Das sind, glaube ich, 15 Meter jetzt auf dieser Rolle. Und halt 1,30 Meter breit.
Ja.
Und dann ist auch immer so vom Transport her, so 3 Meter oder 2 Meter, auch wenn es nur 2,50 Meter sind.
Ja, das ist dann schwierig.
Also
ja.
ins Auto geht, kriege ich, was länger ist als 2,20 Meter, kriege ich nicht rein. So. Mhm. Und das ist immer total blöd dann zu transportieren. Da dachte ich, komm, für viel reicht ja auch dann das Schmalere mit 1,30 Meter.
Ja.
Und das habe ich euch jetzt auch unten verlinkt auf Amazon. Also weißer Fotohintergrund, Papier. Und habe mir einfach eine Dachlatte geholt, die irgendwie 2 Meter hat. Und dann ganz easy, C-Stand links und rechts, oben Uniklemme drauf und dann da die Holzlatte reingespannt. Und dann passt es und dann kann man das einfach abrollen, hochfahren links und rechts, die C-Stands und dann runterrollen.
Ja, nice.
Da habe ich nicht noch in ein teures Hintergrundsystem investiert, sondern das ist dann die rustikale Variante.
Ja, geht doch auch. Wunderbar.
Genau. Also, falls euch für euch interessant wäre, in den Shownotes findet ihr den Link dazu. Gut.
Yes.
So, dann machen wir den Sack zu. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann haben wir, glaube ich, in 2 Wochen wieder Kapazitäten, keine Termine.
Also, so ist es.
Dann kein Urlaub. Also, dann in 2 Wochen.
Sehen wir uns in 2 Wochen, so ist es. Tschüss.